davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Heidi Dai und Rock'n'Roll.
KinderliedermacherIn. Beruf oder Berufung?
Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
Yeah. Yeah.
Hallo Lucia.
Hallo Matthias.
Hallo Erwin.
Hallo, grüß euch.
Schön, dass du da bist und wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Lucia, jetzt ist ja gerade die Zeit der Entscheidung in den Kinderliederwettbewerben. Hast du schon davon gehört, von den Entscheidungen?
Ja, durch Zufall, glaube ich. Aber offiziell gibt es da noch keine Info.
Inoffiziell, aber sind die goldenen Ohrwürmer schon vergeben.
Ja.
Und wenn der Podcast gesendet wird, sowieso.
Ja.
Den goldenen Ohrwurm im Bereich
Mitmachlied.
Mitmachlied wollte ich als zweites sagen.
Ach so.
Sondern politisches Lied oder Lieder für eine bessere Welt. Hat Niki gewonnen mit dem Lied Müll. Ich kannte weder Niki noch das Lied vorher.
Aber vielleicht möchte der auch mal zu uns in den Podcast kommen.
Das wäre vielleicht auch mal eine Idee.
Ja.
Denke ich, auf
dann
jeden
können
Fall.
Können wir drüber reden, über
als
Müll.
Als Preisträger des goldenen Ohrwurms, gestiftet von kindermusik.de, wäre das natürlich eine wichtige Sache. Und den zweiten, also den Preis für das Mitmachlied, den hat Herr Jan gewonnen mit dem Lied Känguru. Kennst du das?
Ja, ich kenn's, weil du es mir vorgespielt hast.
Genau, und zu Herrn Jan. Also Herrn Jan kennt Erwin auch, das weiß ich. Ja, genau. Weil ich habe nämlich, Erwin macht ja auch einen Podcast, Heimweh unterwegs.
Ja.
Den ich nur sehr empfehlen kann. Also da bist du immer mit deinem, ist das dein Cousin, Walter?
Er ist nicht wirklich mein Cousin, aber ich weiß auch gar nicht, was ein Cousin ist. Aber durch unsere Stadtführung hat sich das so ergeben, weil meine Tochter mitmacht. Und dann dachte ich, der Zweite, der mitmacht, könnte auch mein Cousin sein, dass es so verwandtschaftmäßig wirkt.
Genau, und mit dem fährst du immer zu deinen Auftritten offensichtlich.
Ja.
Und dann unterhaltet ihr euch über Gott und die Welt und das nehmt ihr dann auf.
Ja, und auf der Rückfahrt erzählen wir dann von dem Auftritt, ja, auch wie das Publikum war, wie der Veranstalter war, wie das Catering war und was man verbessern könnte.
Torten sind wichtig.
Torten sind komischerweise in meinem Leben sehr wichtig.
Ja, wobei ja nicht ganz so komischerweise, weil dein Vater, wenn ich es richtig gelesen habe, ja Bäcker war, oder?
Er war Bäcker und er bestand auch darauf zu sagen Konditor, also wer Konditormeister,
so, okay,
nicht nur Bäcker. Und ich weiß, dass ich eigentlich, weil er Bäcker war, gar nicht so gerne Kuchen mochte, weil es ja immer gab.
Ja,
also,
ja.
Aber es war dann so, dass in meiner Familie alle so definiert wurden durch ein bestimmtes Kuchenstück. Also wenn wir zusammen saßen, die Familie, haben wir ganz viel Kuchen gegessen und haben den so analysiert. Das war immer sehr schön, weil unser Vater gesagt hat, da ist mir ein bisschen zu süß. Und für mich stand der Kuchen Holländer Kirsch.
Holländer Kirsch?
Das ist oben Blätterteig, unten Blätterteig, in der Mitte Creme, dann Kirsch. Und ich esse den immer noch sehr gerne.
Und was hat der, wieso charakterisiert der dich?
Ich weiß nicht. Also meine Tochter ist zum Beispiel Donauwelle, was irgendwie so passt. Ja, es ist so. Und der Holländer Kirsch, ich habe vermutet, weil man musste den Augenblick genießen. Also der kann am nächsten Tag auch schon nicht mehr schmecken. Weil dann der Blätterteig verliert dann seine Festheit, also seine Konsistenz.
Okay, das kann ich nachvollziehen. Erwin Grosche muss man im Augenblick genießen.
Ja, und ich habe das selber auch, dass mir manche meiner Lieder an bestimmten Tagen gar nicht so gut gefallen, aber an anderen wieder sind die genau richtig. Das ist, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht weil die dann auch geschrieben worden sind. Die passen manchmal total und manchmal ist man fremd damit.
Aber nochmal zurück zu Herrn Jan, denn
ja,
über den habt ihr in einer eurer Podcast-Folgen gesprochen, insofern auch eine wichtige Podcast-Folge, als ihr da nach Oberhausen gefahren seid zur Verleihung des Weberlein-Preises, wo du Schirmherr bist.
Schirmherr bin, ja.
Und hast du als Schirmherr da eigentlich auch Einfluss auf die Preisvergabe oder ist das eine reine
Ehre? Also ich hatte in dem Jahr, im letzten Jahr, hatte ich gedacht, ich wollte auch Teil der Jury sein. Mhm. Aber ich habe dann so gemerkt, dass die neue Kindermusik an mir völlig vorübergegangen ist und ich auch eher mehr auf andere Sachen stehe, die so, von denen ich überzeugter bin, dass das Kindermusik ist. Und ich werde also beim nächsten Mal nicht mehr in der Jury sein, habe sogar als Schirmherr meinen Job zur Verfügung gestellt, aber es macht totalen Spaß und wir mögen uns sehr und wahrscheinlich werde ich es wieder machen, dass ich da Schirmherr bin.
Das war ja so, jetzt muss ich es nochmal genau aufdröseln, Herr Jan hat ja vor 3 Jahren diesen Preis gewonnen.
Ja.
Und du hast in dieser Podcast-Folge jedenfalls gesagt, der war ein ganz anderer Mensch vor 3 Jahren.
Ein anderer Mensch, also ja. Er war wirklich ein Pädagoge und er war auch noch jemand, den ich mehr für einen Kinderliedermacher hielt. Und als er dann wiederkam, er ist, glaube ich, eingesprungen, weil einer der Preisträger nicht konnte, war er dann, ich glaube, er hatte sogar, was man ja, Rasterlooks, Locken,
Dreadlocks,
Dreadlocks, ja. Was er, glaube ich, jetzt auch nicht mehr machen will. Also er war auf einmal nicht mehr der pädagogische Kinderliedermacher mit seiner Gitarre, sondern hatte eine Band, spielte Reggae. Das war für große Hallen gemacht. Ich glaube, er hatte sogar einen Vertrag gehabt mit einer größeren Firma. Und dadurch war natürlich alles perfekter. Ich will nicht sagen musikalischer, aber er hatte mich dann so verloren, weil es mir auch ein bisschen ferner war, was er jetzt machte.
Du bist nicht so der Mensch für große Hallen.
Auch wenn sie es geben würde, die wäre voll, würde ich nicht Nein sagen. Aber ich komme wirklich von der Kleinkunst und ich mag auch den nahen Kontakt. Bin ja auch Kabarettist, wo ich dann in kleinen Bühnen spiele, kleinen Räumen spiele. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich finde das echter, ehrlicher.
Hast du denn deine Kindermusik auch mal, also du hast ja durchaus Aufnahmen mit Bands gemacht, also diese CD Guten Tag auf, auch, da spielt ja durchaus auch schon eine Rockband, sage ich mal, stellenweise mit und hast du mit denen das auch mal live gemacht oder für Kinder?
Wir haben das live gemacht für Kinder und wo dann der Soundcheck länger dauert als eigentlich das Konzert. Wo man so früh kommen kann, wie man will. Der Soundcheck dauert wirklich bis 5 Minuten vorher, dass man gerade noch auf Toilette gehen kann. Also das war mir zu viel. Also das war mir zu viel drumherum, zu viel Soundcheck, zu viel, zu groß. Man bekommt zwar die Kinder mit, aber nicht so, wie dass man alle mal angeguckt hat. Also wir haben ja auch gemacht für den WDR, also vor dem Dom, Riesensachen. Aber die schönen Konzerte waren in Kindergärten, in Schulen, in Turnhallen und davon habe ich selber auch was und bekomme viel mehr, als bei mir zum Beispiel dann mit Geld bezahlen könnte. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Hört sich heißt, nur so doof an.
Heißt, du bist am liebsten alleine auf der Bühne?
Nein, das nicht mehr. Also ich habe ja immer meinen Cousin Walter dabei, nicht nur weil er den Ton macht und Auto fährt, sondern auch, weil ich nicht alleine unterwegs sein möchte. Und inzwischen,
das ist toll, ja.
Ja, und inzwischen mache ich sogar Kindermusik immer mit einem Musiker zusammen, mit Gerhard Gemke. Der spielt Querflöte, ist so ein Vielinstrumentalist. Und das ist mir dann eigentlich auch egal. Also die Veranstalter sind sehr überrascht, wie aufwendig ich das mache, dass ich also zu mehreren komme. Aber ich will es, dass es so eine Show wird, dass es gut wird, dass es Spaß macht, dass es wie auch für uns wie kein Arbeitstag ist, sondern wie so ein Erlebnis, also wie so ein Abenteuerspiel. Und das kriegen wir dadurch sehr gut hin. Also wir haben sehr viel Spaß. Und wenn Gogo da noch mitfährt, ist ja unser Podcast dann zu dritt. Der sagt von hinten immer so Sachen. Und ja, das ist einfach irgendwie, das macht gute Laune. Also das ist auch uns, ne, auch uns. Ich hoffe, nicht nur uns.
Deine Art ist ja eher dann auch mal eine stille, manchmal fast melancholische Art. Da kann ja so ein großer Aufbau auch stören, oder? Also wenn man jetzt von einer Rockband oder so ausgeht.
Ja, also unser Prinzip war immer, dass man Ja sagt. Also, dass wenn wir ein Angebot haben, wenn uns einer haben will, sagen wir Ja. Und dann versuchen wir, den möglich zu machen. Und das hieß, wir haben immer verschiedene Formen gehabt, auch wie wir was wo machen. Also wenn wir auf einem Stadtfest waren, da bin ich um Gottes Willen niemals allein gekommen, sondern immer mit einer Band. Und wir haben so ein bisschen was gemacht, damit wir auffielen, auch gegen die Milka-Kuh, die dann meinetwegen herlief, ankommen. Durch Sound, durch Krach. Aber es ist schon besser, was ich mache in Räumen, wo man zuhören kann, wo man nicht abgelenkt wird. Ich habe auch lieber, wenn die Kinder auf dem Stuhl sitzen, anstatt auf dem Boden. Und gerne spiele ich natürlich so im Theater. Aber wir können auch eine Turnhalle durch unser Licht, durch unseren Ton, den wir immer mitbringen, zu einer kleinen Theaterhalle machen. Also wir richten uns so drauf ein, was dann gefragt ist, also was möglich ist.
Was mich interessiert, also ein Kinderkonzert von dir habe ich noch nie gesehen. Melancholie, ist das überhaupt was für Kinder?
Das ist nicht melancholisch, also das ist unglaublich komisch. Und das habe ich auch immer versucht, eigentlich, dass die Dinge für Kinder bleiben und auch offen sind in so einer Art von Stimmung. Also ich habe immer sehr gerne schlicht gearbeitet, also sehr schlicht, dass also jedes Kind auch denken könnte, das Lied hätte ich auch schreiben können. Immer der einfachste, schnellste Reim, den man hat, habe ich immer selber auch genommen. Und deswegen kann man zum Beispiel auch die Kinder fragen nach dem Reim, also eine Pause machen, die kommen sofort drauf, weil es nur der Reim ist, der machbar ist. Und natürlich ist ein Bühnenprogramm von mir anders als eine CD. Auf einer CD, da habe ich sehr gerne diese melancholischen Sachen gemacht.
Also ich denke mal an die kleinen Krebse. Das ist ja so, die kleinen Krebse haben es schwer. Erst kommt das Meer und spült sie an den Strand. Ich kriege es jetzt leider nicht mehr ganz genau hin.
Holt sie wieder.
Und dann holt sie
wieder her.
Ja, genau. Ne, also, und dann verschwinden sie wieder. Das ist ja so, naja gut, sie sind dann auch wieder weg.
Es ist natürlich ein Reimspiel. Erstmal, die kleinen Krebse haben es schwer. Wie geht das weiter dann?
Die kleinen Krebse haben es schwer. Sie krebsen und krebsen weit aus dem Meer.
Dann kommt das Meer her und holt sie wieder. Dann kommt das Meer her und holt sie wieder her. Also es ist ein totaler schlichtes Lied. Aber wir singen es 8-mal. Also, weil ja immer das Meer wiederkommt, wiederholt, das Meer wiederkommt, wiederholt.
Aber man hat sofort ein Bild im Kopf. Ja, also man kann sich sofort vorstellen.
Ja, genau. Und das ist eben schlicht, aber es hat eben auch was, für mich auch was Melancholisches. Also ich weiß, als ich das erste Mal hörte, dachte ich, ups, das ist ja irgendwie, kann man das für Kinder so machen? Ist das nicht? Kinder haben so ein offenes Gehör und einen offenen Geist für alles Mögliche, oder?
Ja, und durch das Mitsingen und auch durch die Wahrheit, die in diesem Lied drin steckt, verliert es seine Melancholie. Es ist die Wahrheit, dass das Meer immer kommt, und dann wird man wieder mitgesteppt, dann kommt man wieder ans Meer. Das ist ja im Grunde, ist das Sisyphus gewesen, der immer den Stein, eine Umkehrung vom Sisyphus. Und ich habe auch schon gehabt, dass Kinder, die in Klassen waren, also die Krebs hatten, diese Krankheit, dass die damit auch ein Stück Trost finden. Mhm. Das liegt also daran, dass sich der Inhalt des Liedes macht sich frei eigentlich von dem, was man so denkt, vom Meer, von den Krebsen, sondern man versucht es immer wieder, man macht es immer wieder, es ist immer ein Anfang da und naja, dann kommt das Meer. Aber ich finde, es ist melancholisch, ist natürlich im Moll gehalten. Zwei Töne, glaube ich. Meine Lieblingslieder. Zweimal Moll. A-Moll, glaube ich. Und D-Dur? Ja, ich weiß. Also ganz einfach zu spielen auch noch. Also man kann es gut singen, weil es nicht wehtut und weil es eigentlich belastet. Und das finde ich ist auch immer ein Zeichen für ein Kinderlied, dass man nicht 1000 Türen aufmacht und das Kind kann sich da und da und da was suchen, sondern es kann sich selber sowas öffnen. Und dann findet das schon seinen Weg zu dem Kind hin.
Die kleinen Krebse haben es schwer.
Auf der anderen Seite hast du sowas, wenn du hier deine Quatschlesung anbietest, dann schreibst du mit einem Klavier, wird mitgebracht.
Das ist ein Kinderklavier, so ein kleines.
Okay. Einer Besteckschublade und einem Elefanten wird mitgebracht.
Ja.
Die Besteckschublade, da machst du deinen Löffel zu Löffel ins Löffelfach.
Genau.
Das ist dann wahrscheinlich mehr Action, oder?
Da machen ja auch alle mit.
Ach so, okay. Kriegen alle einen Löffel?
Nein, nein. Sie können das selber sagen und Löffel zu Löffel im Löffelfach und Gabel zu Gabel im Gabelfach und Messer zu Messer im Messerfach. Und dann gehen ja und Gabel zu Gabel im Messerfach und Messer zu Messer im Gabelfach. Und das macht den totalen Spaß. Also, weil Kinder haben ja ein bisschen, was heißt Respekt? Ich glaube sogar, dass die so ein bisschen Angst sogar vor Gedichten haben. Also, dass so ein Gedicht irgendwie sowas ist, was uns gefällt, den Erwachsenen, aber sie selber nicht mitnimmt. Und das ist zum Beispiel ein Gedicht, wo ich sage, dann macht das Einräumen euch mehr Spaß, wenn wir nach dem Spülen mithelfen müssen. Und dann frage ich auch immer, was sagt ihr hier dazu? Da sagen die Kinder, Gabel, sage ich, ach toll, sagen wir in Paderborn auch Gabel. Und was sagt ihr hier zu? Messer, sage ich, sagen wir in Paderborn auch Messer. Und dann ist das so eine, man macht sich auch gemeinsam mit den Kindern, das kriegen die mit, lustig über das, was wir so für das einzig Mögliche halten. Mhm. Und das ist eigentlich das Spiel, was ich am liebsten spiele, mit den Kindern zusammen. Und wenn das funktioniert und die Kinder so diesen Humor entdecken und für sich akzeptieren, dann wird das sehr schön immer, diese Quatschlesung.
Mhm. Und Messer zu Messer im Löffelfach und Löffel zu Löffel im Gabelfach und Gabel zu Gabel im Messerfach. Manchmal geht es mir so gut, da packt mich der Übermut und Messer zu Messer im Löffelfach und Löffel zu Löffel im Gabelfach und Gabel zu Gabel im Messerfach. Ach, was ein Krach. Wenn ich will, bin ich still.
Ein klasse Mittelweg zwischen schlichten Kinderbuchreimen und ernster, alter, getragener Dichtkunst, habe ich irgendwo über dich gelesen.
Ja. Das ist übrigens sehr selten, dass wirklich jemand dann die Dinge so versteht, also von dem ganzen Zusammenhang, wo ich mich so bewege. Mhm. Und deswegen ist auch eines meiner Lebenslieder, es dunkelt schon in der Heide, weil die Dinge total schlicht sind und eigentlich entstehen, weil ich spazieren gehe. Das ist nicht, dass ich mich morgens an den Schreibtisch setze oder überlege, mein Gott, ich mache mal eine Geister-CD, jetzt muss ich Sachen über Geister machen, sondern die Dinge sind aus der Wirklichkeit, die mich umgibt, so herausgenommen in Reim und Sprachspiel. Und wenn es dann eine CD werden soll, mache ja eigentlich die Melodien nicht selber. Ich habe also immer eine große Crew um mich herum, die dann das vertont. So haben wir immer gearbeitet. Sehr viel mit
Jatzern. Toto Blanke zum Beispiel.
Mit Jessern, ja.
Das heißt, du schreibst die Texte und vertonen tun es andere, oder?
Wir hatten immer so eine Crew, wo Thomas Lotz, mein erster Produzent, der war zuständig für den Rock'n'Roll und für die Radiomusik. Das waren dann immer totale Sachen, auch so Schnulzen, die Kinder sehr gerne gesungen haben. Der Toto Blanke, der hat im Grunde gehört, welche Melodie schon in meinem Text drinsteckt. Und hat daraus dann seine Jazzmusik gemacht. Und zum Glück war er auch ein Jazzer, der auch auf Schnulze stand. Also seine Sachen, Regentropfen fallen auf die Stadt, die sind schon traurig, wo der Tonmeister sie auch beim Abmischen Tränen auch hatte.
Regentropfen fallen auf die Stadt und lachen sich dabei kaputt. Regentropfen fallen auf die Stadt und lachen sich dabei kaputt. Alle, die den
Und so hatten wir auch meistens einen Experimentellen dabei, den keiner von uns verstanden hat, der durfte zwei Sachen machen. Der stand dann da, hat so mit so einem kleinen Keyboard was gemacht, hatte vor sich aber so eine Fotografie mit Wolken, damit er nicht abgelenkt wurde von uns oder Technik. Und so kam dann so eine sonderbare Mischung zustande, die uns damals aber so ausgemacht hat. Also wir wollten, dass man uns gerne hört, aber wir wollten auch immer so ein Stück Sachen machen, von denen wir nicht wussten, warum wir die machen. Also dass es so ein bisschen experimenteller wurde. Deswegen waren wir auch nie so die großen Verkaufserfolge. Aber
hast du eigentlich von Anfang an auch immer schon Sachen für Kinder gemacht?
Ich habe das immer gemacht. Also ich habe immer Stücke geschrieben. Ich habe das dann Erwachsenen vorgetragen, das aber Kinderstücke waren. Also im Grunde habe ich ein Thema abgearbeitet, der Bohrer. Und das habe ich dann aber für Erwachsene gespielt, ohne zu merken, dass die Kinder es wahrscheinlich noch auch mögen, wir werden anders als die Erwachsene. Also man, aber
ich habe mal so einen Chor gemacht, so einen Laienchor, und da haben wir jahrelang immer auf dem Lokus steht ein Krokus so im Wege gesungen. Das ist ja ein Kanon.
Das ist ein Kanon. Was
auf dem Lokus steht ein Krokus so im Wege. Es war ja eigentlich auch, also ich hatte das aus dem Kinderliederbuch von dir, glaube ich.
Ja.
Und das habe ich aber eben mit denen gesungen und die hatten total viel Spaß immer daran.
Auf dem Lokus steht ein Krokus so im Wege, dass man nur noch in der Schräge und mit Winkeln
in den Lokus pinkeln kann.
Fangen wir an. Ja, das ist so auch, finde ich, immer so eine Gnade, dass man nicht nur gut ist, also nicht nur anspruchsvoll ist, dass man nicht nur die Farbe blau macht oder sehr poetische Stücke, sondern dazwischen kommt dann so ein Gassenhauer oder wirklich so ein ganz albernes, wo man so merkt, wir kochen alle nur mit Wasser und die kommen aus Paderborn, das muss man denen verzeihen. Das war so unsere Zusammenstellung. Ich habe das manchmal sehr oft verglichen, so mit der Sendung mit der Maus, was wir machen. Da kommt ein Lied, da kommt irgendwas, was über ein Ding geht, was man erklärt. Dann kommt was Albernes, dann kommt was, wo man sich ausruhen kann. Und ja, das zusammen ergibt dann im Grunde die Stimmung unserer CD, die wir machen wollten. Oder LP, ja.
Ja, bei der Sendung mit der Maus waren deine Lieder und du hast ja auch jahrelang Bärenbude Gedichte beigesteuert.
Ja.
Und da hattest du auch was mit Stachel und Johannes zu tun?
Ja, klar. Also das war, glaube ich, eines der glücklichsten Zufälle meines Lebens, dass ich beim WDR die beiden Bären, Stachel und Johannes, kennenlernen durfte, weil ich mit denen dann, ich glaube, über 10 Jahre oder noch länger, also eine Ewigkeit war ich mit denen immer einmal die Woche in irgendeiner Schule in Nordrhein-Westfalen, um den Kindern zu sagen, es gibt ein Radio, hier sind Stachel und Johannes und die sind auch in jeder Radiosendung drin, da ist immer ein Gedicht von mir oder ein Kinderliedermacher, eine Kinderliedermacherin. Und so war ich natürlich in der glücklichen Lage, dass ich zum Beispiel ein Einkommen hatte die ganze Zeit und konnte im Grunde auch Bücher machen, die nicht unbedingt jeder haben will. Also ich musste an keine Verkäuflichkeit von irgendwas denken, was ich gemacht habe. Und sei es unsere CDs, die ja dann später in unserem eigenen Verlag rausgekommen sind. Wir konnten tatsächlich machen, was wir wollten, weil wir durch den WDR so finanziert waren. Ne?
Aber die Radiosendung gibt es nicht mehr dann jetzt, oder?
Die Bärenbude ist, glaube ich, Geschichte, ja.
Das ist Geschichte, leider.
Ja. Wie so vieles.
Alle Weinen. Das war eine tolle, das war eben eigentlich für kleinere Kinder und lief eigentlich immer so abends um 19 Uhr oder sowas, so zum ins Bett gehen. Und da war eine halbe Stunde im Kinderlieder, im klassischen Sinn, sage ich jetzt mal. Und und eben so kleine Geschichten, Gedichte und sowas.
Ja, ein tolles Format einfach. Sehr, sehr zart, sehr fürsorglich, sehr behütend. Und leider lief das in einer Zeit nicht mehr so gut, oder die hatten Angst, dass das Radio selber als Medium für Kinder nicht mehr so das ist, was man braucht. Also es wurde immer mehr gegangen, auch ins Internet. Und man hat sich dann am Schluss mehr auf die Maus konzentriert. Das heißt, jetzt Radio mit der Maus. Und es ist dadurch ein bisschen anders geworden.
Ist jetzt auch eigentlich nur noch ein Podcast, ne? Also im Radio läuft diese Maus-Sendung gar nicht mehr, oder das, was mal früher
wären. Eigentlich echt schade.
Ist schade. Aber ich meine, es kommt noch am Nachmittag für größere Kinder.
Dieses Kiraka.
Genau, Kiraka. Ja. Aber für mich war das so eine Lebensform auch gewesen, also mit Leuten, die Bären spielen, so unterwegs zu sein und den ganzen Technikern vom WDR und den Lichtleuten. Das war eine unglaublich schöne, liebevolle Atmosphäre. Und das kam natürlich, weil alles dann immer da so zärtlich war, so wirklich so behütsam. Man hat sich immer so umarmt, und als wir uns dann nicht mehr zu Weihnachten, haben wir uns Weihnachtsgeschenke geschenkt. So was, ne? Die Techniker.
Also eine Geschichte muss ich mal erzählen zur Bärenbude. Das ist ein Lied von mir, das heißt Kleines Segelboot. Das wurde da häufiger mal gespielt. Und es gibt so ein Buch über Verhörer in Liedern von Axel Hacke, das heißt Der weiße Neger Wumba war. Da hat er solche Sachen gesammelt. Und da gab es dann mal eine Zuschrift beim WDR von einem Hörer, der unter der Dusche stand und die Bärenbude gehört hat und dann völlig schockiert war, weil er wusste, das ist eine Kindersendung, dass da ein Lied kam, wo gesungen wurde, wohin fährst du, kleine Fehlgeburt? Und dann stieg er nachher aus und war erleichtert, als es in Wirklichkeit hieß, wohin fährst du, kleines Segelboot?
Hast du undeutlich gesprochen beim Einzelnen?
Eigentlich nicht. Also ich meine, aber wenn man unter der Dusche steht, vielleicht. Du komponierst ja deine meisten Lieder unter der Dusche, ne, Lucia?
Nee, eigentlich nicht. Nicht mehr. Es hat
nicht
sich
mehr?
Verändert. Nee.
Ach so.
Ja.
Hat sich verändert? Wodurch? Weil es so erfolgreich ist und du ganz vieles schreiben musst, weil die neue CD schon wieder wartet?
Nee, weil ich mehr Fahrrad fahre.
Ach so, okay.
Jetzt habe ich es eher aufs Fahrrad verlagert. Wenn ich meinen Sohn zur Schule bringe und wieder zurückfahre, entstehen die meisten Ideen. Und dann muss ich immer anhalten, alles ins Handy reinsingen und dann weiterfahren.
Ich habe noch zwei wichtige Sachen, bevor wir zu den Lebensliedern kommen. Zwei wichtige Fragen, die ich unbedingt dir stellen wollte, Erwin. Erstmal die Frage nach deiner Beziehung zu Gott. Ich habe ein Lieblingszitat aus einem deiner Lieder von mir ist, das Lied heißt Der Platzwart. Der malt so Kreide, malt so den Platz mit Kreidewagen.
Fußballlied, ja.
Genau, und da heißt es, Gott malt einen Stern am Himmel, ich den Elfmeterpunkt. Das finde ich so genial, wie man das so von oben so runterholt, ganz unten auf die Erde. Wie ist so dein, du hast ja jetzt auch gerade Gedichte zur Bibel, Geschichten oder ja. Gedichte zur Bibel gemacht und sowas?
In 3 Minuten, was eigentlich nicht möglich ist. Aber ich habe mich selber gewundert, dass es möglich ist. Ja, also ich hatte das Glück oder so, das kann man gar nicht sagen. Es ist mir so passiert, dass Hans-Dieter Hüsch wohl keine Zeit hatte für ein Kindergebetsbuch von, nicht Patmos, Gabriel, vom Gabriel Verlag. Und das musste schnell geschrieben werden, weil es aus dem Englischen übersetzt werden sollte ins Deutsche, und dann gab es wohl irgendwo in einem anderen Land eine große Druckaktion, und deswegen haben die ganz händedringend jemand gesucht, der diese englischen Gebete ins Deutsche überträgt und zu den Bildern, die schon existieren, ein Gebetbuch machen. Und weil eines meiner Bücher bei denen nicht im Jahresprogramm auftauchte, bei Gabriel, habe ich da angerufen. Und dann sagte sie, ja, sie hätten eh sehr wenig Zeit, sie müssten hier mit einem Gebetbuch noch. Und dann habe ich gesagt, wie? Und dann habe ich mich so da reingesteigert, weil ich komme ja aus Paderborn, fand sowieso, dass es kaum schöne Kindergebete gibt. Und mich hat das auch gereizt, aus dem Englischen das ins Deutsche zu übertragen, mit all den Freiheiten, die man als Übersetzer hat, wo es sich dann trotzdem reimen soll. Mm. Und vor allen Dingen haben die Engländer ja eine ganz andere Mythenwelt mit Schiffen als wir. Das heißt, ich musste das auch noch kulturell anpassen für uns. Und so konnte ich mich da richtig austoben. Ich habe dann 500 Gebete übersetzt, geschrieben in einer relativ kurzen Zeit und wollte danach Atheist werden, weil ich konnte das Wort Gott nicht mehr hören, kein Gebet mehr. Ich war völlig geschockt und ich muss heute immer noch beim Vater unser nachdenken, wie das eigentlich geht, weil ich richtig geschockt war über diese Flut von Gott und hilf mir dabei und die Psalmen in Gebetsstrukturen zu bringen. Aber mich hat dann so dieses Thema, was ja auch etwas hat mit Fantasie. Man soll sich ja Gott vorstellen, man kann sich ihm vorstellen. Er ist ja in dem Sinne, sitzt er ja vielleicht auch heute mit uns hier am Tisch, aber man sieht ihn nicht, man weiß nicht, wie er aussieht. Und dieses Geheimnis so drumherum, das hat mich sehr, sehr inspiriert, auch weiterhin Gott auftauchen zu lassen in meinen Gebeten, ohne dass man rot wird, wenn man den Satz sagt mit Gott. Ich habe auch bei Einlesungen gehabt, dass welche nicht das Wort Gott sagen können. Ich kann Gott nicht sagen. Also, und das will ich auch nehmen, weil es gibt Schlechteres als Gott. Das ist ein großer Satz jetzt.
Ja, es gibt Schlechteres als Gott. Das ist gut. Und die zweite Frage, die ich noch hatte, ist auch noch ein Fußballlied. Du hast ja auch ein Lied über einen Torwart. Und das Torwart, der in deinem Lied ist so ein richtiger Angeber. So ein ich bin der King, ich bin die große Katze und so. Und da wollte ich fragen, gab es für diesen Torwart ein reales Vorbild?
Das, wie hieß der nochmal von Bayern München? Ja. Nein, gab es nicht. Also ich habe einfach ein Musical gemacht in Paderborn mit Antje Wenzel. Das war ein Fußballstück. Sehr großen Spaß haben wir in einer Turnhalle aufgeführt, leider nur dreimal. Aber wir hatten dann diese Lieder. Und es passte einfach, dass ein Torwart so ist, der ja, wie so ein harter Torwart, ja, wie der von Bayern München. Der ja auch ganz rührend war, als er dann auf einmal nach einem Spiel seinen kleinen Sohn so im Arm hatte. Ja. Da dachte ich, yo, guck.
Super.
So, das waren jetzt die zwei Fragen. Jetzt gehen wir weiter zu den Lebensliedern, okay?
Wir wollen, Erwin hat ja auch schon daraufhin angedeutet, uns mal das Leben von Erwin näher angucken anhand seiner Lebenslieder.
Was schreibst du denn dann für Lieder aus dem Fahrrad?
Also das letzte ist ein trauriger Vogel. Aber ich krieg's gerade gar nicht. Also
ein trauriger Vogel
auf
dem Fahrrad?
Ein kleiner Vogel. Mir fehlt das Instrument dazu.
Na, 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 na. Aber schon schön. Also ein Titel, also ein Lied, was heißt ein trauriger Vogel, bin ich sofort da.
Ich bin leider auch sehr von der Melancholie getragen. Ja, das habe ich nicht, auf der Ukulele geschrieben, sondern auf der Gitarre.
Ehrlich?
Ja. Aber warte, ich muss überlegen.
Auf einem Ast sitzt ein Vogel allein und singt ein Lied über sein Samsein. La 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 la. Ich kann E-Dur nicht. La la la.
Kannst E7 nehmen an der Stelle.
Wie geht das?
So wie H7 auf der Gitarre. Achso, nee, ihr bist ja kein...
Egal, so geht das Lied. Und dann kommt ein zweiter Vogel, der hört es und setzt sich dazu. Und dann singen sie gemeinsam. Nach einer Zeit fliegen sie beide fort und denken aber gerne an diesen besonderen Ort.
Schönes Lied.
Ja, wirklich sehr
Klingt
schön.
Klingt gut.
Muss ich jetzt nur noch aufnehmen. Klingt toll. Hab schon eine Geige organisiert und eine Gitarre. Und das, ja.
Darf ich der zweite Vogel sein?
Ja, willst du ein Vogel sein?
Ja, wohl ein trauriger Vogel. Allein ist natürlich, der ist fein raus. Zu zweit, das geht dann schon los mit Ärger. Da muss man wieder was tun für sein Glück.
Ich bin eine totale Moll-Tante und ich schreibe total gern Lieder in Moll. Aber bisher habe ich mich noch nicht getraut, die mit Kindern zu singen.
Ja.
Da lande ich immer bei Bewegung und Dur.
Ist ja auch nicht verkehrt, also wenn du das live machst.
Aber ich hatte gerade so ein Bild, wo du das erzählt hast, hatte ich so ein Bild im Kopf. Wenn man kann ja einfach aufnehmen, dann kann man das einfach.
Ich wollte gerade sagen, jetzt redest du hier
ja,
wie ein Wasserfall.
Ja, du bist deinen Punkt da durchgegangen, deine ganze Check. Also wenn man auf einer Bühne sitzt und die Kinder, deswegen dieser Satz mit auf Stühlen sitzen, da kann ich mir das total vorstellen, ein Konzert zu spielen, einfach auf der Bühne, alleine und die Kinder sitzen da und hören zu. Und also, dass man die in so eine Geschichte entführt. Und dann kann man, glaube ich, auch gut so Mollsachen und melancholische Sachen spielen.
Oder nach 40 Minuten, wenn sie ein bisschen müde sind schon. Ja. Dann hängen die eh so ab, die Kinder.
Bei mir stehen die meistens.
Ach so, weil die so mitmachen?
Also mir ist es neulich aufgefallen, dass im Moment findet ja alles bei mir draußen statt. Und dann stehen die Kinder immer. Und dann bietet sich's an, immer was mit Bewegung zu machen. Mhm. Die könnten sich ja auch gar nicht hinsetzen, weil der Rasen ist ja meistens nass oder so.
Ich habe auch Bewegungslieder gemacht, weil mich dann manchmal das Spielerische so reizt, aber eigentlich nutze ich die Zeit lieber für so Lautgedichte, also dass sie so wirklich so ein bisschen albern werden, also richtig auch mal so diese Welt verlassen und was sie vorfinden und dann albern. Dass nicht mehr das 1 und 1 2 ist, das ist mir wichtig. Aber wir haben natürlich diese Kinderlieder mit dem Radio, dann fahre ich die Antenne raus, obwohl die ja schon teilweise gar nicht mehr wissen, was ein Radio ist.
Ja.
Oder eine Antenne.
Du hast es schon angedeutet, eins deiner frühen Lebenslieder, Es dunkelt schon in der Heide. Mhm. Da habe ich jetzt zwei verschiedene Arten von Versionen gefunden, einmal als 6/8 und einmal als 4/4-Takt. Wie habt ihr es immer gesungen? Du hast gesagt, du hast es immer mit deinem Bruder gerne gesungen.
Und mit meiner Mama. Also wir haben es gesungen in der Mama-Fassung. Welche davon die richtige ist, weiß ich nicht. Es ist immer, es dunkelt schon in der Heide. Also ich habe die hohe Stimme gesungen. Nach Hause lasst uns gehen. Nein, ich habe die tiefe Stimme gesungen.
Aber es klingt nach 6/8 jetzt.
Ja. Ach so, okay. Ja, ja.
Es gibt von Zupfgeigenhansel eine Version, die ist irgendwie im 4/4, aber das ist dann eher die klassische.
Wir singen das auch gerne zackig, weil wir das so erste, zweite Stimme sehr gut können. Und das wirkt dann sehr gut, wenn man es so zackig macht. So richtig ohne dass man so diese Melancholie durchlässt.
Und ihr habt das als Kinder gesungen?
Mein Vater war ja Bäckermeister und unsere Mutter hatte den Lebensmittelladen dazu. Und die wenigen Augenblicke, wo wir mal unsere Eltern gemeinsam hatten, die haben ja eigentlich immer gearbeitet. Das hatte den Vorteil, dass abends ab 8 Uhr eigentlich das Wohnzimmer uns gehörte, den Kindern, weil die ins Bett mussten früh. Die mussten ja ganz früh raus.
Ja.
Aber wir haben eigentlich immer dann auf dem Sofa gelegen, unsere Mama, mein Bruder und ich. Wenn man heutzutage das Sofa sieht, ist das nicht mehr möglich, dass da 3 Leute drauf gelegen haben. Und dann haben wir dann gemeinsam gesungen, Es dunkelt schon in der Heide. Das ist so unsere Erinnerung an
dieses. Und was hat das, ich meine, das ist ja eigentlich so ein verkapptes Liebeslied. Also ich habe diese Zeile, Muskaten, die sind süße, braune Nägelein sind schön.
Ja.
Was fängt man damit als Kind an?
Das ist so ähnlich wie auch eines meiner Lebenslieder ist ja auch von André Heller. Sein Name, das ist Thymian, sein lieben Rosmarin.
Ja, genau.
Das muss nicht sein. Also ich habe auch solche Reime genommen, die einfach wunderschön klingen und vom Klang her ergibt sich dadurch den Sinn Liebe. Es geht doch wieder nur um Liebe. All you need is love. Und diese Schlichtheit des Liedes und trotzdem eigentlich dieser ernste Hintergrund, den man irgendwie doch spürt, dass jemand fortgeht, kommt überhaupt wieder. Und das singt man dann so gemeinsam. Das verbindet sehr. Das ist ja auch im Grunde so eine Hoffnung, dass man das weiterhin so zu dritt immer singen wird, immer singen kann.
Mit deinem Bruder bist du ja auch anfangs gemeinsam aufgetreten, oder? Wie war das?
Ja, genau. Also ich mit ihm, er ist 2 Jahre älter und er wollte eigentlich Schauspieler werden. Und ich bin am Anfang immer nur mitgekommen, habe dann auch dann mal, weil einer ausgefallen ist, den jungen Fenton spielen müssen in einem Shakespeare-Stück auf einer Freilichtbühne. Aber mich hat das nicht interessiert, im Grunde die Perfektion, also mit einem Regisseur zu arbeiten, sondern was mich immer noch interessiert, ist das Selbstgemachte. Ich mag lieber einen Kinderchor, der das singt, als jemand, der das professionell gemacht hat und spielt es dann ein und es ist perfekt. Also ich habe von dem anderen viel mehr. Und so versuche ich es auch immer selber zu arbeiten, dass man vielleicht nachher mal so einen Punkt erwischt, wo man fast perfekt ist. Kann passieren, dann sollte man aber langsam aufhören oder sich was Schwierigeres aussuchen, damit man wieder üben darf.
Ja.
Also ich will hören, wie es dem geht, der gerade singt.
Wir hören mal dann, ich guck mal, ob ich eine Version von einem Kinderchor gesungen finde.
Oh ja.
Es dunkelt schon in der Heide.
Das ist ein schönes Bild. Ich will hören, wie es dem geht, der singt. Das, das ist ein echt schönes Bild.
Es dunkelt schon in der Heide. Nach Hause lasst uns gehen. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem blanken Schwert. Wir haben das Korn geschnitten mit unserem.
Ein bisschen finde ich das auch spannend, was auch so bei deinen Liedern gefunden habe, dass sich so Türen öffnen. Und das scheint mir bei dem nächsten deiner Lebenslieder der Fall zu sein, beim Schneeflockentanz von Christoph Stehlin. Da denkt man erstmal, er beschreibt irgendwie einen Schneefall, aber plötzlich öffnen sich irgendwelche Türen und du denkst, boah, was hat das mit dir zu tun, das Lied?
Christoph Stehlin, den ich dann später kennengelernt habe und ja, der ein Freund von mir wurde, war eigentlich von den Liedermachern, die es zu der Zeit gab, Dieter Süverkröp, Hannes Wader, Konstantin Wecker, war da schon dabei, ich weiß gar nicht. Also diese politischen Liedermacher, da war er auch mit dabei in Waldeck, aber er war dann ein poetischer Liedermacher. Und er war wie aus der Zeit gefallen, auch wie er aussah, wie so ein Minnesänger mit langen Locken, spielte auch so Instrumente aus der Zeit und das war einfach eine ganz große Inspiration, weil er von einer anderen Zeit gesprochen hat in dieser Zeit. Also dieses Schneeflockenlied, das wirkt ja nicht nur klassisch, sondern es ist also sprachlich fallen auch die Schneeflocken runter. Und diese ganze CD, LP, damals das Einhorn, das ist ein Traum. Also das habe ich ihm später auch gesagt. Das ist so, wie die Beatles einmal Sgt. Pepper Lonely's Heart Club Band gemacht haben und dann nie wieder. Er hat später noch mal eine CD geschafft, die so genauso vollkommen war wie damals das Einhorn. Und ich habe dann später sogar meine Freundin kennengelernt und die hat auch das Einhorn von Stehlin gehört, schwärmte auch davon, obwohl sie, glaube ich, einiges jünger ist als ich. Und das fand ich irgendwie auch so gewollt. Also ich bin ein großer Freund von Christoph Stehlin. Er ist dann gestorben vor 10 Jahren, 5 Jahren, ich weiß gar nicht. Kommt mir so ewig lange her. Und wir haben jetzt zusammen, also seine Fans, seine Freunde, er hat ja auch eine Liedermacherschule gehabt, die Sago. Ja. Wir haben jetzt eine CD aufgenommen, wo wir seine Lieder nochmal aufgenommen haben.
Also das heißt wir, du und?
Das sind die aus der Sageschule, das ist Sebastian Krämer, das ist Dota.
Ah ja, Sebastian Krämer, der ist mir auch dazu eingefallen, zu diesem Türöffnen.
Ja.
Es gibt ein Lied von ihm und dahinter ist das Meer, da kommst du auch, triffst du einen Mann mit einem dicken Bauch irgendwo auf der Straße und plötzlich macht er dir die Tür zum Meer auf und du gehst irgendwie so.
Der ist auch in der Schule von Christoph Stehlin gewesen. Max Prosa macht auch noch bei der CD mit. Reinhard May macht damit auch. Und
wie heißt die CD?
Das ist mein Lied, glaube ich, bei Buschfunk.
Ah ja.
Also ich habe sie noch selber nicht gehört. Also wir haben unseren Beitrag abgegeben.
Wird die noch veröffentlicht oder ist sie?
Die
oder?
Wird jetzt, also man kann sie schon vorbestellen und sie wird veröffentlicht.
Ja, ja. Man darf gespannt sein.
Ja, darf man, weil Stehlin war schon der Interpret auch von seinen Liedern, weil er so war wie seine Lieder. Das ist schon 1:1.
Und hast du dann den Schneeflockentanz jetzt dabei gesteuert? Oder?
Es gab schon mal eine CD von Künstlern, die seine Lieder singen, mehr von seiner Sago-Schule. was, glaube ich, Sago-Schule. Und da war natürlich das Schneeflockenlied schon weg. Natürlich wollte ich das Lied singen, weil ich höre das immer, wenn es kalt ist oder wenn ich meine, es könnte Schnee kommen oder wenn der Schnee fällt, dann höre ich dieses Lied, weil das ist der ideale Background zu dem Fallen des Schnees.
Hören wir mal rein in den Schneeflockentanz von Christoph Stehlin.
Irgendein Nirgends hat sie geboren.
Irgendein Nirgends hat sie geboren, im Traum und im Taumel sind sie gefroren. Die Schneeflocken tanzen im Großen und Ganzen, die Schneeflocken tanzen im Großen und Ganzen. Eine Milliarde ist gar kein Ausdruck, zähl sie und warte in deinem Ausdruck.
Lasst uns auf die Reise gehen. Das steht als nächstes auf deiner Liste von Witthüser und Westrup.
Ja.
Auch so ein Liedermacher-Duo, auch so ein bisschen, also ich habe irgendwo die Bezeichnung Psychedelic Folk gelesen.
Ja, es ist auf jeden Fall Musik, die man geschrieben hat zu der Zeit, wo man Mittel zu sich genommen hat, die das Bewusstsein erweitern sollen. Mhm. Und so ist auch dieses zu verstehen, lass uns auf die Reise gehen. Und das ist ein Text von Thomas Rother, meine ich sogar, ein Dichter, den ich auch schätze. Und ich höre das Lied immer noch mit einer unglaublichen Sehnsucht, dass man woanders hin will, dass man immer noch woanders hin kann.
Da, wo man im Sommer keinen Whisky braucht, oder wie war das?
Ja, ja. Wobei auch der Text völlig egal ist. Völlig egal ist. Und die beiden waren auch so interessant. Die haben ja auch so kleine Oratorien geschrieben. Der Jesuspilz. Also unglaublich schräge Sachen. Und die hatten so lange Bärte. Und die waren beide so, wie man sich die ganze Zeit eigentlich vorstellen konnte. So sahen die beiden aus, als Synonyme. Und ich glaube, einer von den beiden ist inzwischen gestorben. Und der andere hat, glaube ich, eine interessante Internetseite.
Ja, stimmt, genau. Das habe ich auch gesehen. Lasst uns auf die Reise gehen. Ach so, ja, da wollte ich nochmal die Frage stellen, so dieses Psychedelische für Kinder, schlägt sich das irgendwo in deinen Kinderliedern nieder, dieser Einfluss?
Ja, gerade dieser Wunsch, auf Reisen zu gehen oder woanders zu sein, das ist schon immer zu finden. Oder dass man eine Farbe sehr gerne mag. Oder ich hatte mal auch geschrieben, ach, wäre ich doch woanders, ein starker Wille kann das. Woanders, wo was Wildes wächst, woanders, wo wer Wunder weiß. Das ist auch was für Kinder, obwohl ich das eigentlich für Erwachsene geschrieben habe, durch diesen Sprachrhythmus, weil alles mit W anfängt. Mhm. Das macht einfach Spaß, das zu versuchen und zu schaffen, auch weil es gut klingt. Mhm. Ne?
Ja, kleiner Klangeindruck von Lasst uns auf die Reise gehen.
Lass uns auf die Reise gehen, anderes Land zu suchen, wo man den Sommer ohne Whisky erträgt und im Winter ohne Kohlen auskommt und das Leben nicht müde macht.
Beim nächsten deiner Lebenslieder habe ich gedacht, es kommt ein Schnitter aus der Mandschurei.
Ja.
Er bringt Erbarmen für New York und Berlin.
Ja.
Das ist ja eigentlich ein Lied über Corona, oder? Obwohl es natürlich auch von 1978 ist. Und das André Heller war zwar immer schon sehr weitsichtig, aber dass er das nun damit vorausgesehen hat, kann man ja nicht unbedingt sagen.
Aber André Heller war auch für mich immer ein Vorbild, in dem Sinne sehr aufwendig zu arbeiten. Mhm. Also von ihm war jede CD oder LP ein unglaubliches Ereignis, weil er es geschafft hat, Salvador Dali oder mit dem Golden Gate Quartett, mit Zappa, Frank Zappa oder mit all den Größen dieser Zeit hat er seine Lieder gemacht. Und das merkt man auch. Und dahinter steckte natürlich auch dieses unglaubliche Ego vom André Heller, der so auffallen musste, sonst wäre der, glaube ich, geplatzt. Und der auch als Poet für mich auch immer jemand war, der auch ein Poet gespielt hat. also der so aussah wie ein Poet, der auch den Kaffee trinkt, wie ein Poet den Kaffee trinken sollte und auch so in der Toskana an einem Tisch saß, wie ein Poet an einem Tisch sitzen sollte in der Toskana. Und ich sage immer, mein Elfenbeinturm ist ein feuchter Keller. Also ja. ich lebe ganz anders, auch eher so Fast Food und habe immer so Sachen, an die komische Weise sehr schnell dreckig sind. Wenn ich auf einer Party eingeladen werde, dann muss man die Schuhe ausziehen, dann schäme ich mich immer, weil meine Schuhe dabei immer so aussehen, als hätte man die wirklich getragen. Und das ist so eine andere Form des Poetseins, der das so zufällig ist oder aus einer anderen Bedürfnis herausholt, weil das irgendwie braucht oder weil das machen muss, ich weiß es nicht. Aber von dem habe ich gelernt, immer nur mit dem Besten zu arbeiten. Und aus Paderborn waren das dann immer die Besten. Mhm. Wir haben zwar nur einen Schlagzeuger, aber das war natürlich auch der Beste und mit dem habe ich zusammengearbeitet. Und das habe ich von André Heller gelernt, dass jede CD muss irgendwie ein Ereignis sein. Und wir haben es ja sogar geschafft, das Seniorenorchester Paderborn, die waren zu der Zeit allerdings sehr schwach besetzt, hatten zwei Kontrabassisten, weil die alle schon ziemlich alt waren, aber die haben dann auch den Apfel als kleines Symphonieorchester mitgespielt, weil wir gesagt haben, wir wollen, weil es auch lustig wirkt. Mhm. Da steht dann, egal wie sie spielen, wir wollen mit dem Seniorenorchester dieses Lied machen. Mhm. So haben wir das gemacht.
Und dieses Lied, dieses Schnitterlied, das hat ja auch schon was ja auch dann zu André Heller gehört, ist dieses Wienerische. Da trägt man ja auch diese Morbidität vor sich her und diese Todesfaszination. Ist das auch was Erwin Grosche hat?
Also ich habe den Text nie verstanden von dem André Heller-Lied und auch diese Morbidität habe ich nie so gesehen, sondern eher das Feiern von Schönheit.
Ja, okay.
Und es ist einer der wenigen Texte, die ich beim ersten Mal hören danach sofort auswendig kannte, weil dieser Wortklang, diese Wörterrhythmus und wie das Gesetz ist, sein Name, das ist Thymian, sein Lieben Rosmarin, es heißt, er bringt Erbarmen für New York und Berlin. Das geht nicht schöner. So, das klingt doch wie... Als spielt man sich ein Butterbrot und freut sich schon darauf, die Nutella noch drüber zu legen. Und die Nutella-Soße bei ihm war dann diese klassische Sängerin, ja, ja, die danach dann das gesungen hat. Sein Name, das ist du. Toll. Und das haben wir auch in einem Lied gemacht. Blau. Wir hatten eine Sängerin dabei, die konnte auch so Koloratur singen. Und dieses Lied Blau sang dann zuerst ein Kind und dann hat das diese Sängerin mit der klassischen Ausbildung noch mal erhöht. Und das ist rührend und komisch. Es ist ja auch sehr komisch, wenn das einer macht, so zu singen für Kinder. Und das habe ich von André Heller gelernt, zu gucken, was steckt drin in dem Lied, was ist möglich, wie kann man es übertreiben und wie bleibt es trotzdem noch für Kinder so, dass es Spaß macht zu hören, aber vielleicht mit einem noch größeren Geheimnis drumherum.
Das wäre mal eine Anregung für unsere Nadine Sieben. Schöne Grüße, die wir auch schon hier
von mir auch Grüße.
Im Podcast hatten, die ja auch ausgebildete Opernsängerin ist. Aber ich glaube, diese Koloratur hat sie in ihren Kindersongs noch nicht verwendet, ne?
Nee, die macht eher Familienschlager.
Also Anregung, Nadine?
Das ist witzig, es so zu machen.
Wir hören mal genau diesen Widerspruch, den du beschreibst zwischen dieser Koloratur singenden Sängerin und dem eher, mephistophelischen André Heller.
Ja, der gibt so an. Also, sein Name, der muss so nah am Mikro, dass also man wirklich so, also wirklich alles hören konnte, was er so auch beim Nachdenken denkt. Wenn er nicht denkt, also wenn man es, also ist unglaublich. Mhm.
Schnitter kommt gezogen weit aus der Mandschurei, der hat von Apfelschalen Hosen und Rock.
Auch ohne sie,
von Keinzeit.
Da hattest du Liebeskummer, oder? als dich das begleitet hat, das Lied. Es geht auch ohne sie. Irgendwie singt der Sänger ja über eine Frau, die ihm den Laufpass gegeben hat, weil sie den Eindruck hat, dass er sie eigentlich nur als Trophäe sieht. So habe ich es verstanden.
Ja, also wie gesagt, der Inhalt ist auch da nicht interessant. Also interessant ist einfach, wie der Norbert Leisegang mit Sprache umgeht. Ja. Er geht so um, wie kein anderer mit Sprache umgeht. Also das ist faszinierend. Mich wundert, dass den kaum einer kennt, weil er wesentlich besser ist als alles, was Rockmusik macht in Deutschland. Also auch seine Band Keimzeit, was die für Melodien hat, für Aufbau des Liedes, für einen ganz eigenen Sound, das ist manchmal schon, man sich verwundert, fragt, wo bleibt denn der Hit? Wo ist, auf der ganzen CD ist überhaupt kein Hit? Das muss man also wirklich mehrfach hören, um diese Schönheit auch dieses Liedes, was man dann mitsingen kann, zu entdecken. Und das ist eines der wenigen Hit, die haben, finde ich. Also ganz toller Rhythmus, wie das gereimt.
Und diese Zeile, wie geht die noch?
Ganz ohne dich und lässt mich damit allein. Denn ohne dich, das wird der Frühling nicht sein. Das ist ja so erstmal fast ein Ton. Aber wie das zu einem mitsingbaren Refrain wird. Und natürlich ist es ein sehr schönes Lied, weil es über einen Abschiedsschmerz geht. Das kommt ja auch noch dazu. Ich glaube, dass die das nie singen auf Konzerten, weil die das, man macht das, glaube ich, als Band, dass man manchmal irgendeinem aus der Band das die GEMA gibt, weil er auch so viel getan hat bei der Produktion. Mhm. Und das war gerade dieses Lied, was die Keimzeit-Leute dem gegeben haben, mit dem sich dann aber, glaube ich, verkracht haben.
So.
Und deswegen singen die ihren einzigen Hit, der so melodischer ist als die anderen Dinge. Ach, was heißt das? Die muss man insgesamt hören. Die sind damals in der DDR angefangen mit so Liedern, die waren fast gefällig. Da waren die sehr, sehr beliebt mit. Die haben alle mitgesungen, man konnte dazu Wein trinken. Und dann haben die dann nach der Maueröffnung auf einmal ihren Sound völlig verändert und wurden auf einmal Künstler, aber richtig Künstler, haben dadurch alle ihre Fans erstmal völlig verwirrt. Das ist ja auch ein Mut, so neu anzufangen. Aber inzwischen sind sie wieder da, aber halt immer noch im Osten Deutschland Kult, und hier kennt man sie im Westen Deutschland leider überhaupt nicht oder gar nicht.
Ja, wir hören auf jeden Fall mal rein in den Song, auch ohne sie.
Ich hatte keine Lust, mir die Braut zu geben, die ich glaubte zu brauchen. Sie hält mich für den, der ich vermutlich wirklich bin. Und lässt mich damit allein. So ein Stich tut weh, doch vielleicht geht es auch ohne sie. Es wird der Frühling nicht sein.
Lieber Erwin, jetzt kommt das Lieblingsspiel unserer Gäste. Lucia hat einen Beutel, in dem sind Begriffe drin. Und du darfst dir vier Begriffe aus diesem Beutel ziehen, möglichst unterschiedliche Farben. Und aus diesen vier Begriffen sollst du dann spontan ein Lied entstehen lassen.
Mhm. Wobei spontan nicht unbedingt mein zweiter Vorname ist.
Sagen alle. Aber alle haben es geschafft.
Ich fange mal an zu ziehen. So ein Beutel. Ich habe gleich eine, das ist eine blaue Farbe. Dann wurschtel ich hier noch rum. Ich habe eben solchen Dingen auch eigentlich eine andere blaue Farbe.
Hui. Hell und dunkelblau.
Oh, zeigt das für euch schon was? Grün.
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Wie Lucia. Wie Lucia. Ja, noch eine, genau.
Vier.
Ich habe schon immer ein System dahinter, aber das weiß ich jetzt schon nicht mehr.
Ja, der erste Computer, das war die Zuse 22.
Das darfst du nicht nehmen, weil das ist nochmal hellblau. Du müsstest leider...
Die Zuse 22, oder wie heißt die?
Die Grün. Oh, jetzt wird es schon schwierig. Blau.
Oh. Also Grün und Blau sind deine Farben, ja?
Dann soll ich doch gucken, welche Farbe ich nehme. So, auch Blau. Dann nehme ich jetzt mal gewusst Rot. So. Ja, die TuSe 22 ist der erste Computer, der programmiert wurde mit den Wörtern, ich glaube 16 Subjekte und 16 Substantive. Ist das richtig?
Keine Ahnung.
Ja, ja, von dem Kafkas Schloss.
Ach so.
Und auf einem Fernschreiber wurde das dann ausgedruckt als Gedicht. Das war eines der ersten Gedichte, der aus so verschiedenen Wörtern entstanden ist. Weil es Kafkas Schloss war, war das todtraurig.
Ja.
Aber auch so schön unsinnig. Ja, das war dann so, der Wind ging Chaos ins Tal, Mond flüstern. Also so, ne? Also unglaublich berührend, obwohl es auch keinen Sinn hat. Aber es ist halt Kafkas Schloss als Vorlage. Ne?
Es ignoriert Salz, fällt mir dazu ein.
Ja, ja, ja.
Ein Gedicht von Erwin, auch von dieser CD, über Eis. Und da hat er nur... Hat er
Ach,
nur,
war das von mir?
Ja.
Ich dachte, das kenne ich doch.
Hat er nur das Gedicht aus... immer mit den Anfangsbuchstaben E, I und S gemacht. Also okay. S ignoriert Salz. Aber es ging, ich kriege das nicht ganz zusammen, aber es ging...
E, I, S. Es ist süß.
Ja.
Einmal im Sommer Erdbeere ihre Schlabbern. Es ignoriert Salz.
Ja.
E, I, S. Es ist schön. Einmal im Sommer Eltern ihre Schlabbern. Eis, Eis, Eis. E-I-S. Es ist stark. Erna, Ingo, Sarah entdeckt ihre Schwächen. Eis, Eis. E-I-S. Etwas ist so einmalig. Ich schwärme. Es ignoriert Salz.
So was, haben wir denn, einmal vorlesen? Was haben wir denn für Worte?
Ich habe einmal Roller.
Roller?
Mango.
Er verzieht das Gesicht.
Puma.
Puma. Jetzt kommt noch eine Farbe, oder?
Weiß ich nicht.
Das ist schwarz auf blau. Ist das Finger?
Auch ein Finger.
Finger.
Mhm. Gut. Die Begriffe Roller, Mango, Puma und Finger. Da wird Erwin jetzt hier
ein
live
Hit
dazu.
Schreiben.
Ein Lied schreiben. Möchtest du ein Instrument benutzen oder machst du es a cappella?
Ach so, das mache ich jetzt sofort.
Ja,
ja natürlich.
Aha. Ja, Puma. Und Finger. Ja.
Erwin ordnet jetzt, das könnt ihr nicht sehen, ordnet die Begriffe in verschiedenen Reihenfolgen auf dem Tisch.
Zeit zu schinden. Zeit zu schinden. Puma ist natürlich als Wort.
Ist ein hübsches Wort, oder?
Puma?
Ja.
Ist ein hübsches Tier.
Wie?
Ein hübsches Tier auch.
Das ist so ganz schwarz. Ja. Ne?
Nee, das ist der Panther.
Ach so.
Puma,
der
Panther.
Puma
ist, glaube ich,
vom
Vorübergehen.
Ich dachte auch schwarz.
Ja.
Der Finger. Mhm. Ja. Muss es sich denn reimen?
Nein,
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 nee. Nein, 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 nein.
Wir müssen nur alle vier Wörter unterkommen.
Ja. Es muss sich nicht reimen, dann kann ich ja alles nochmal ganz anders angehen. Aha, ja, ja.
Es entwickelt sich was, oder?
Ja, ja, jetzt kommt's langsam.
Ja.
Ich hätte hier, oh du wundervoller Roller, siehst du dort auch einen Puma? Ich ess Mango, sagte Django, süße Dinge, schnappt sich dann der Finger. Süße Dinger schnappt sich dann der Finger. Reicht das schon?
Ja,
ja, ja.
Ja, reicht schon.
Ja, es ist natürlich... Ja,
Kleinkunst.
Eine Herausforderung.
Ja, Kleinkunst. Ja, ja. Aber es berührt vielleicht nur diese Stelle, ich esse Django, sagt der Mango. Nee, ich esse Mango, sagt Django, ne? Sagt der Django.
Ja, wobei den wundervollen Roller, den konnte ich mir auch gut vorstellen.
Wundervoller Roller. Ja, 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 ja.
Roller ist ja auch ein wichtiges...
Und süße Dinger schnappt der Finger.
Oder
kann man sich auch vorstellen.
Wundervoller, also Roller ist ja auch wichtig in der... Gleichgewichtsentwicklung für Kinder, das, also ich weiß, meine Frau arbeitet im Kindergarten und diese Rollerprojekte sind da ganz wichtig und da ist der Roller wirklich wundervoll. Wenn man dann an den E-Scooter denkt, vielleicht eher nicht so, aber...
Ja, ist auch nicht mehr meine Zeit, E-Scooter. Ja, bei Finger hätte ich sagen müssen, nimm den Finger, du Gelinger. Ne? Bei Puma, was reimt sich denn auf Puma?
Ich kenne nur von, es gibt doch von Robert Metcalf, meine ich, einen Song, die Puma Oma. Also es reimt sich nicht wirklich, aber,
ach so.
Aber es ist so eine Laut-Ähnlichkeit.
Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob sich die Dinge auf irgendwas reimen, sondern ich habe einfach nur Begriffe gesucht.
Ja. Montezuma zum Beispiel.
Montezuma, das finde ich sehr schön, Montezuma.
Super,
ich traf mal einen Puma auf dem Montezuma. Vielen Dank. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem beliebten Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
Wo man so schnell antworten muss.
Ja,
schnell,
kompakt.
Nicht kompakt, sagen wir mal. Kompakt.
Ja. Also ein, zwei Sätze.
Ja.
Genau.
Ja, okay.
Wir sollen nicht mehr ganz ausschweifend reden, aber du musst jetzt auch nicht dich zwingend beschränken. Fange ich an?
Womit haben denn die Sätze zu tun?
Mit Kindermusik.
Ach,
mit
gut, Kinder. Gut. Ja, gut. Ja.
Ich fange an?
Wenn du magst, darfst du anfangen.
Was war dein erstes Kinderlied, was du geschrieben hast?
Das war die Kleinkrebse.
Tatsächlich?
Ich meine ja.
Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
Wovon?
Kinderliedkongress.
Ach so.
In Hamburg wird der stattfinden. Da arbeiten wir drauf hin mit diesem Podcast.
Dass ich vielleicht auch eingeladen werde.
Ja, also ich habe das, diesen Punkt wollte ich auf jeden Fall ja auch noch mit dir ansprechen. So ein Workshop über Poesie und Kinderlied, finde ich, solltest du da anbieten. Warst du eigentlich mal bei einem der Vorläuferkongresse?
Nein, wobei ich auch ungern pädagogisch arbeite.
Ja, aber das ist gar kein pädagogischer Kongress, das ist eigentlich ein Kinderliedkongress.
Ja.
Den macht dieser Kinder in Hamburg, dieser Verein, zusammen mit uns jetzt, mit Kindermusik.de. Und da ist gerade die Ausrichtung, es gibt auch pädagogischere Kongresse, aber die Ausrichtung ist eben gerade mehr die Breite des Kinderliedes sozusagen zu zeigen.
Mhm.
Und da, finde ich, gehörst du eigentlich hin.
Ja.
Ich sag nur, ich gebe ungern so Kurse dann.
Mhm. Aber du kannst ja auch einfach dich so hinsetzen und erzählen.
Ja, das geht heutzutage.
Wie so deine Art.
Stimmt, es gibt ja auch Podcasts inzwischen. Ja.
Kannst auch Auto fahren.
Genau, ihr könnt ja auch Heimweh unterwegs live machen. Da kriegt ihr so ein Auto auf die Bühne.
Ja,
und dann,
also mein Cousin kommt auf jeden Fall mit, Cousin Walter.
Schön.
Wobei ich immer am schönsten den Anfang eines Podcasts finde, wo ich sage, Hello Community, hier ist wieder euer Erwin und neben ihm sitzt der Treue, sagt er, Walter, das mag ich.
Ich mag immer dieses Hello Community,
das
klingt so.
Das wüsste man nicht, was das ist. Das ist auch so.
Du bekommst 100.000 Euro, was würdest du damit machen?
Für 100.000 Euro würde ich einen Film drehen.
Ist das Thema schon klar?
Kuchen? Was sonst? Kuchen, Torten, Bäckerwesen, Paderborn.
Ich finde auch immer noch faszinierend, dass man Menschen in Kuchen einordnen kann.
Mhm. Da würde jetzt wahrscheinlich in dem Film auch drum gehen, oder?
Ja.
Die größten Paderborner in ihrer Kuchengestalt.
Ja, wir haben einen Film gedreht, der letzte hieß der Tortentester.
Ja.
Da bin ich also in Paderborner Bäckereien gewesen und die haben mir ihre beste Torte zum Probieren gezeigt und die habe ich dann probiert.
Und da waren gut, die Torten?
Es war witzigerweise von Café Plückebaum, den es nicht mehr gibt, eine Torte der Holländer Kirsch, was ja meine Lieblingstorte ist, was er nicht wusste.
Ach so, und die hat er dir angeboten?
Das war auch seine Lieblingstorte.
Ah, ja.
Und er hat einen Monat später zugemacht, aber nicht wegen seinen Torten, sondern weil das Leben als Bäcker ist sehr, 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 sehr hart.
Mhm.
Und er müsste jetzt bei einer Alpenüberquerung sein, was ich persönlich noch härter finde. Ja.
Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
Ich befürchte, dass ich da so fast durch bin. Aber das sage ich immer. Und dann kommt irgendeiner in eine Bäckerei rein und sagt, könnten Sie mir bitte das Brot schneiden, aber nur 32 Zentimeter. Und dann frage ich ihn, wieso denn 32 Zentimeter? Also dann fängt das Thema wieder an, weil irgendeiner die Welt auf den Kopf stellt und meint es anders zu machen, als die Maschine es macht. Und dann bin ich auch gefragt.
Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich?
Ist das Netzwerk, wo ich mal Mitglied werden wollte?
Genau, ja, wo du kurzzeitig mal Mitglied warst.
Das war wirklich kurz, ne? Ja, wo ich dann doch gemerkt habe, dass ich so für Zusammenschlüsse, für Communities nicht so der Richtige bin, dem man connected sollte. Heißt das so, connected?
Connecten sollte,
connecte,
ja.
Connecten, ja, ich wollte ganz modern sein. Also ich bin schon so ein Tüftler, so ein Eigenbrötler, braucht das auch eine eigene Zeit, einen eigenen Rhythmus. Und es war ja auch, als ich kurz da war in dem Verein, da ist dann jemand wieder reingekommen und dann kamen, glaube ich, 30 Mails, schön, dass du wieder da bist, toll, toll, toll. Und da war mein ganzes Computersystem blockiert und da habe ich gedacht, das kann ich gar nicht schaffen, wenn das immer so weitergeht mit diesen 1000 Mails, die man kriegt. Und das war dann so mein Grund, das als Versuch zu nehmen, ernst zu nehmen, weil ich ja viele von euch kenne, auch persönlich und auch mag, aber dass ich doch wieder in Paderborn alleine sehen muss, bis man irgendwie weiß oder bemerkt, dass es mich auch noch gibt.
Ja, es war auf jeden Fall, es war eins der wenigen Male, damals haben wir noch über die Leute, die wir aufgenommen haben, immer alle diskutiert, also alle Mitglieder. Und das war das einzige Mal, glaube ich, wo alle einhellig begeistert waren und gesagt haben, ja, super, Erwin Grosch will bei uns Mitglied werden.
Und dann wollte er doch nicht.
Naja, das haben wir dann ja später erst dann erfahren. Also erstmal waren wir begeistert.
Ja, es muss zu dem passen, was man selber so macht. Mhm. Und da ich so auf vielen Dingen gleich irgendwie Antworten weiß und dort dann auch, dann bin ich auch Stadtführer. Also ich habe dann tatsächlich manchmal nicht die Zeit, mein Prinzip, ich sage ja, wenn mich einer haben will, das zu erfüllen, weil ich dann gerade in ganz anderen Themen stecke. Mhm. Und so ist für mich dieses Kindermusikmacher-Sein auch ein Thema unter vielen, was für mich sich bündelt bei meinen Erwachsenenkonzerten, wo ich ja alles auftauchen lasse, auch meine Kinderlieder. Aber wenn ich das dann wieder in die Einzelteile auseinanderdividiere und mache dann da lieber noch einen Film, da ein Gedichtebuch und da mache ich ein Kinderliederkonzert, dann mache ich das doch lieber alles zusammen doch wieder im Kabarett, dann habe ich das so gemeinsam.
Also das ist okay, für mich damit beantwortest du fast schon die nächste Frage, da geht es darum, welchem Genre du dich zuordnen würdest.
Ja, das Genre ist eigentlich, das kennt man gar nicht mehr, das ist Kleinkunst. Das ist also das Genre zusammen mit dem, die auch die Taubennummer haben oder Pudel dressieren, wo man immer die Töchter weggesperrt hat, wenn die Kleinkünstler in die Stadt gekommen sind. Das hat so was Zirzensisches, auch ein bisschen, dass man ein Scharlatan ist, dass man auch nicht alles kann, aber alles macht. Und dass man auch damit zufrieden ist, dass es als Kleinkunst gilt, nicht ganz ernst genommen wird und nicht nur damit zufrieden ist, sondern dass das auch eine Bedingung ist, damit es schön ist, dass man es nicht so ernst nimmt, dass es klein bleibt und selbst gemacht.
Die nächste Frage erübrigt sich auch schon fast. Was ist zuerst da, Text oder Melodie?
Das kommt eigentlich sehr, das kommt zusammen. Wenn ich ein Gedicht schreibe, singe ich es eigentlich. Mhm. Also das hat aber, glaube ich, weiß gar nicht, ob ich mehr als 4 Melodien habe letztendlich. Ich komme mit denen immer so hin, aber wenn da so ein Wort zum Beispiel wie Bügeleisen dabei ist, das gibt natürlich schon eine ganz andere Melodie vor, weil das Bügeleisen-Wort schon so komisch ist. Mhm. Aber es ist auch sehr oft so, dass ich bei manchen Liedern spüre, mit welchem Instrument man es begleiten sollte, ich das Instrument aber gar nicht beherrsche. Das heißt, ich würde dann dieses Instrument mir aber besorgen und es schaffen, ein Lied darauf wirklich zu begleiten, nämlich dieses Gedicht.
Hast du ein Hauptinstrument, wo du sagen würdest, ich bin von Haus aus Pianist? Oder?
Es ist witzigerweise dieses kleine Klavier geworden, weil ich gemerkt habe, dass ich auch auf dem großen Klavier nicht mehr Tasten gebrauche wie auf dem ganz, ganz kleinen Klavier. Und es passt sehr gut in ein Auto.
Ja.
Dieses kleine Klavier.
Ist ein Tiny Piano.
Wie?
Ein Tiny Piano.
Heißt das so?
Ja, so, so klein.
Ja.
Habe ich auch eins, und wo man aber trotzdem verschiedene Sounds einstellen kann und so.
Meins ist mehr so ein Glockenspielpiano.
Aha, okay.
Also ohne.
Ja, die sind praktisch, die Dinger.
Elektrodinger. Mhm.
Ich bin dran, oder?
Du bist dran.
Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
Ich glaube, dass ich an manchen Tagen immer als völlig neu empfinden kann. Also das Wetter, die Butter, mein Hund, mich. Und ich glaube, dann kann man so auch Lieder so schreiben, dass die so ein Recht haben, dass es die gibt.
Dein Hund ist auch eine Berühmtheit jetzt, oder? Hast du das nicht neulich erzählt? Der ist auf dem Titel vom Hundemagazin,
yeah,
oder?
Yeah! Der ist nicht nur auf dem Titel vom Hundemagazin, das ist der berühmte literarische Hundekalender.
Ach so.
Und da waren früher die Hunde von Juli C. drauf, von Ulrich Tukur. Also, und das waren alles Rassehunde.
Mhm.
Und mein Hund, der ein Mittelding ist.
Milik, oder wie heißt der?
Milik.
Ja, Milik.
Zwischen einem Terrier und weiß Gott was, ist jetzt Cover Dog vom literarischen Hundekalender. Und das ist so komisch, wenn mir die anderen mit ihren scheinbar so tollen Hunden entgegenkommen. Da würde ich sagen, meiner hier, der ist Cover Dog vom literarischen Hundekalender. Und das finde ich so toll.
Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs, bei den Carter Cashs. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Keimzeit, Christoph Stehlin, wie heißt er noch, Witthüser und Westrup und André Heller. Und bei den Cash, im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
Ich würde bei dieser Kompetenz der Leute ein Lautgedicht machen, und das ist wahrscheinlich dann der Staubsauger. Und das mag man dann oder mag man nicht, aber damit könnte ich dann leben. Denn der, der es mag, mit dem könnte ich mich dann, glaube ich, gut unterhalten.
Also, das ist das mit...
Genau, das ist der Staubsauger. Ich bin der Staubsauger, habe Hunger, heiße... Fussel, Fussel, Staub und Haare sind für mich genau das Wahre. So, als wär's Katzendreck, mach Piau und ist dann weg. Ich bin der Staubsauger, habe Hunger, heiße so ein Staubsauger, was taugen, muss ja saugen, saugen, saugen. Und dann würde André Heller sagen, ich habe draußen zu tun. Das wird ihm zu viel sein. Das wird ihm zu viel sein.
Du sitzt in der Talkshow von Giovanni Di Lorenzo und er fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du ihm?
Vor allen Dingen, man kann da mitleben. Also das, ich glaube zwar nicht mehr, dass ich da wirklich jetzt hingehen würde. Das ist, glaube ich, für mich nicht mehr so interessant. Aber ich würde sagen, es ist eine Lebensform. Und das hat mich immer am meisten fasziniert, dass ich ein Erwachsener bin. Also ich habe nie gesagt, ich bin Kabarettist, Kleinkünstler, sondern ich habe immer gesagt, ich habe gesagt, Kinderdichter. Weil ich wusste, dass die Leute dann wegrennen. Also man hat nur mit den netten Leuten dann zu tun. Die sagen, oh Gott, Kinderdichter, das hat mir doch gefehlt. Also ich mag das sehr als Lebensform. Und dass wir Erwachsenen, der Toto Blanke, dieser alte Jatzer, und wir haben Kindermusik gemacht. Erwachsene, die dann Kindermusik machen und nachher ein Trinken gehen, das sind die schönsten Abende der Welt. Das ist unglaublich, das ist unwiderstehlich. Deswegen lohnt es sich schon, eine Kinder-CD zu machen, wenn man sich dann so öffnet und so zeigt, wie man auch ist Und das zeigt man doch eigentlich nur sehr wenigen Menschen. Ja.
Sag's.
Perfekt. Perfekt als Schlusswort. Besser könnte es gar nicht sein. Kinderliedermacherin als Lebensform.
Ja. Kein Beruf.
Du hast gerade so schön gegrinst.
Ja, ich habe mich sehr gefreut, lieber Erwin. Ja, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und dass du dich hier auf den Weg gemacht hast von Paderborn, dem halb zerstörten Paderborn.
Das war meine einzige Sorge, dass der Weg vielleicht von umgefallenen Bäumen geprägt ist, aber war es nicht.
Wir nehmen am 21. Mai auf und da gab es ein großes Unwetter gestern Abend hier in der Gegend.
Ja.
Und in Paderborn wurde toste ein Tornado.
So, aber dann möchte ich auch sagen, die Deutsche Bahn hat auch schon mittags das als Ausrede benutzt, warum ich 3 Stunden Verspätung hatte.
Weil davor den Tag war ja das auch. Und da waren ja.
Aber ich komme vom Bodensee.
Ja. Aber ich meine, gestern, das war ein Tornado. Ein Tornado heißt, es sind Autos abgehoben worden.
Und Dächer.
Flogen durch die Luft. Ganze Straßenzüge sind die Dachpfannen auf der Straße zu sehen. Und das ist richtig eine Zerstörung, die wir in Paderborn seit dem Krieg nicht mehr hatten.
Wow. Umso mehr freuen wir uns, dass du den Weg heute geschafft hast hierher. Ja. Wir verweisen wie immer auf die Playlist bei Spotify, wo man die Lebenslieder und auch Lieder von Erwin Grosche sich nochmal anhören kann, wenn man möchte. Wir bitten außerdem darum, dass ihr uns helft dabei, dass mehr Leute sich für diesen Podcast interessieren.
Also was ich ja wirklich schön finde, ist, dass wir immer mehr Reaktionen bekommen und es immer ein noch größerer Austausch stattfindet. Aber es wäre noch genialer, wenn ihr auch nach außen hin über den Podcast sprecht, dass wenn ihr eine Story macht, dass ihr uns verlinkt, dass ihr auf den Podcast aufmerksam macht, wenn ihr euch mit Kindermusik beschäftigt und unseren Podcast als gut befindet, tragt es nach außen und erzählt anderen davon. Da haben wir am meisten davon.
Und auch über eine gute Bewertung bei den verschiedenen Podcast-Portalen freuen wir uns natürlich auch, damit wir auch in Zukunft, so wie Erwin in seinem Podcast rufen können, Hello Community, und den Podcast auch unbedingt anhören, Heimweh unterwegs. Ich habe mich schon, ihr habt auch 33 Folgen, wie wir gerade.
Ja, aber unsere sind immer nur so 19 Minuten. Was ich auch gnädig finde.
Das haben wir bisher noch nicht geschafft, 19 Minuten.
Nee, 19 haben wir noch nicht
geschafft. Okay, dann sagen wir jetzt ganz schnell Danke und Tschüss, oder?
Genau.
Ja.
Vielen Dank.
Euch alles Gute. Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Kann man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher nebenbei?
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.